Liebe zum Musizieren mit anderen war immer sehr viel größer als das Solistentum. Also es lag mir immer näher, ich habe das immer gespürt, auch wenn es noch gar nicht so bewusst klar war. So hat sich das, glaube ich, dann auch entwickelt mit der Zeit, dass ich gemerkt habe, da gehöre ich einfach hin.
Veröffentlicht. Ein Podcast mit Sebastian Flecker.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Veröffentlicht. Wir widmen uns heute wieder der Musik und mir gegenüber sitzt eine Künstlerin, die seit vielen Jahren in München, Nürnberg, aber auch international als Korrepetitorin, Begleiterin und Grenzgängerin zwischen unterschiedlichen Stilen unterwegs ist, die Pianistin Susanna Klowski. Ja, Susanne, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Ich durfte mit dir ja vor einigen Jahren schon einen gemeinsamen wunderbaren Liederabend gestalten und heute sitzen wir hier und wollen unter anderem sprechen über das Klavierspielen, über Kreativität, den öffentlichen Auftritt und alles, was da so damit zusammenhängt. Dein Vater ist Jazzmusiker, du hast Klavier an der Münchner Musikhochschule studiert und auch Preise bei Wettbewerben gewonnen, unter anderem 2014 den ersten Preis im Fach Jiddische Lieder beim internationalen Wettbewerb für jüdische Musik gemeinsam mit dem israelischen Tenor Yoed Zolek.
Richtig.
Du hast seit 2015 einen Lehrauftrag an der Musikhochschule in Nürnberg, bist ständige Begleiterin beim internationalen ARD-Musikwettbewerb und bist als Leadpianistin und Kammermusikerin mit SolistInnen, großen Orchestern und auch eigenen Ensembles unterwegs.
Das stimmt soweit.
Wunderbar. Susanna, fangen wir doch mal ganz vorne an. Wann hat dich das Klavierspielen gepackt und nicht mehr losgelassen?
Es ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich bin natürlich mit sehr viel Musik im Haushalt aufgewachsen, aber auch mit sehr viel Tanz. Und ich kann mich immer erinnern, dass ich getanzt und gesungen habe und sehr in Musik begeistert war, musikalische Früherziehung hatte und irgendwann kamen meine Eltern und haben mir meine erste Klavierlehrerin vorgestellt und ich habe mich einfach wahnsinnig gefreut, Klavier zu spielen und das ist eigentlich bis heute so geblieben.
Und wie alt warst du da?
Da war ich ja so sechs Jahre alt.
Und war das so, also schon auch dein Wunsch, es kam schon auch von dir raus, es war jetzt nicht, oder wie war
mein
der
Wunsch
von der elterliche?
Mein Wunsch war, Musik zu machen. Also das war ganz eindeutig, das konnte man mir, glaube ich, immer ansehen und dass es dann Klavier wurde, war bestimmt eine Weisung meiner Eltern, das war deren Idee. Aber ich kann nicht sagen, dass ich das jemals bereut hätte. Also ich liebe dieses Instrument und bin sehr froh, dass es das Klavier geworden ist.
Und was ist für dich die Faszination und woher kam die auch schon so früh?
Es hat mir einfach furchtbar Spaß gemacht, Klavier zu spielen. Man ist einfach Harmonie und Melodie in einem. Man kann einfach gleich Musik machen. Es ist, ich möchte niemanden beleidigen, aber es ist nicht wie auf der Violine oder eben auf Melodieinstrumenten, dass man erstmal nur die Melodie hat und dann eben für schöne Harmonien jemanden anderen noch braucht, sondern man ist eben im autark und kann gleich sehr früh schon richtig Musik machen. Und ich glaube, das hat mir immer sehr gut gefallen.
Ähnlich eigentlich wie beim Gesang.
Ja, genau. Ja.
Auch ein Instrument, das man eigentlich gleich einsetzen kann.
Richtig, ja. Richtig, genau.
Und wann war da dein erster öffentliche Auftritt?
Wahrscheinlich
kannst du dich erinnern. Und
wahrscheinlich drei
wie
Wochen
war das?
Nach meinem ersten Klavierunterricht. Ja. Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern. Ich hatte eine russische Klavierlehrerin und ich habe gerne geübt. Das heißt, ich habe auch sehr früh und sehr bald viel geübt. Und ich weiß, dass in der Zeit auch immer viele Klassenkonzerte organisiert wurden und wir einfach bestimmt zweimal im Halbjahr aufgetreten sind und etwas gespielt haben und sei es intern in der Klasse oder tatsächlich dann öffentlich in auch teilweise dann auch gar nicht so kleinen Sälen. Aber wann das genau das erste Mal war, kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Das heißt, es war für dich auch selbstverständlich, öffentlich aufzutreten?
Ich glaube, als Kind macht man sich da gar nicht so groß Gedanken. Deswegen ist das auf die Bühne gehen als Kind wahrscheinlich auch so viel leichter, also wenn es einem liegt und wenn man der Typ dazu ist, als dann, wenn man eben anfängt, sich über Sachen mehr Gedanken zu machen, wird alles schwieriger. Aber als Kind, ja, es gehörte einfach dazu. Wir haben einfach geübt und dann das, was wir konnten, haben wir einfach dann auch vorgetragen. Es gehörte einfach dazu.
Also war für dich auch eine Selbstverständlichkeit, weil es gibt ja schon noch Leute, die zwar auftreten, gerne auftreten, aber trotzdem so ein Lampenfieber haben, was sie ja trotzdem auch irgendwie immer mit begleitet.
Interessanterweise, ich kann mich erinnern oder ich glaube mich zu erinnern, dass ich auch Lampenfieber hatte. Aber man hinterfragt auch vielleicht gar nicht so viel. Also ich weiß, dass ich Lust hatte, auf die Bühne zu gehen. Ich hatte immer Lust, bis heute auf die Bühne zu gehen. Auch trotz Lampenfiebers.
Und hat sich auch, ja.
Hat sich nicht. Das Lampenfieber habe ich jetzt ein bisschen besser im Griff inzwischen. Genau, aber nein, das hat sich nicht verändert.
Und hast du da was getan, dass du es besser im Griff hast?
Ich hatte irgendwann mal sehr, sehr gute Lehrer, die mir einfach verschiedene Techniken beibringen konnten, wie man einfach gut vorbereitet auf die Bühne geht und Vorbereitung. Also es war nicht, dass ich schlecht vorbereitet war, aber ich war sehr viel bewusster dann vorbereitet. Und es war nicht nur das intuitive Musikmachen, das ich am Anfang gemacht habe, eben als Kind. Und ja, also gute Vorbereitung und auch inzwischen weiß man auch, worin die eigenen Stärken liegen und das hilft auch.
Das heißt, es ist dann mehr wirklich zu sagen, man ist wirklich gut vorbereitet musikalisch und gar nicht mal der mentale Aspekt, dass man nicht mental was tut, sondern auch zu wissen, schon beides wahrscheinlich, oder?
Beides und der mentale Aspekt ist ein ganz, ganz großer Aspekt natürlich. Also das ist der, den ich leider erst sehr spät gelernt habe, den man mir auch erst sehr spät nahegebracht hatte. Und der hilft tatsächlich, das Visualisieren, damals, als ich noch auswendig gespielt habe, Stücke wirklich im Kopf durchgehen, ohne Instrument. Das waren alles Sachen, die ich lange nicht beigebracht bekommen habe und die dann das Lampenfieber tatsächlich vergrößert haben. Und jetzt, ja, jetzt kann ich das alles. Jetzt spiele ich zwar nicht mehr so viel auswendig, weil ich mehr in der Kammermusik und in der Liedbegleitung und der Chorrepetition zu Hause bin, aber eben bei Situationen wie beim Wettbewerb begleiten, muss man auch gute Nerven haben und da helfen diese Strategien also auf alle Fälle.
Das heißt, auswendig ist natürlich der Unterschied, spiele ich auswendig, habe ich diese Art von Druck oder spiele ich mit Noten?
Ja. Genau, ja. Also das habe ich lange gemacht in meinem Leben und vermisse es jetzt nicht unbedingt, muss ich sagen.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, wir haben gesagt, wir wollen ja über Kreativität sprechen. Mhm. Ist Klavierspielen für dich was Kreatives?
Ja, durchaus. Ich habe eben das Glück, dass ich meistens mit anderen Musikern zusammenspiele und man bekommt einfach so viele Impulse, aus denen man dann eben etwas Neues schaffen kann, an das man vielleicht auch selber noch gar nicht gedacht hat. Und das ist immer eine Quelle der Kreativität, definitiv.
Also auch einfach Bezug auf Improvisation natürlich auch, macht ihr auch, oder?
Also ich würde mich nicht als große Improvisateurin bezeichnen, aber natürlich fließt es mit ein und wir haben, also vielleicht spielst du auch gerade auf mein Ensemble an.
Ja, darüber sprechen wir auch ein bisschen.
Genau, also ich habe ein Ensemble, das heißt Ensemble Klassik und wir spielen zwar Werke, die für uns geschrieben wurden, aber die haben auch immer Freiräume für eigene Ideen und der Notentext ist wichtig, aber nicht in Stein gemeißelt. Insofern, da können wir uns auch ein bisschen eben austoben.
Genau, du hast es jetzt selber schon angesprochen, euer Ensemble. Ihr habt ja 2021, glaube ich, auch eine CD veröffentlicht, die auch für den Opus Klassik nominiert war.
Richtig, genau.
Und wie ging es dann weiter?
Dann ging es so weiter, dass sich bei mir familiär einiges verändert hat. Ich bin dann Mutter geworden und Corona war ja dann auch. Ja. Das darf man nicht vergessen, das ist irgendwie schon so weit weg, aber es war genau die Zeit. Und es ist eigentlich so, dass wir uns jetzt wieder gefunden haben und gerade ist viel in der Mache. Und mit dem alten Album und dem alten Repertoire, aber auch schon mit neuem Repertoire und teilweise auch mit neuen Gastmusikern, die wir dazu nehmen. Also da brodelt's und man darf gespannt sein. Wenn man jetzt auf die Website schaut, die wird jetzt gerade umgebaut, natürlich wie genau der richtige Zeitpunkt. Aber bald entstehen da viele schöne neue Sachen und wir freuen uns sehr drauf. Also es gibt uns und wir sind mit Feuer dabei.
Ah ja, toll, weil ich habe mir im Vorfeld ein bisschen ja recherchiert und geschaut und habe irgendwie schon gedacht, das Ensemble gibt es nicht
doch,
mehr. Aber
doch, wir sind da und mit und ich glaube besser als je zuvor und freuen uns dann ab Herbst, Winter richtig loszulegen wieder.
Super, und das ist dann auch schon noch diese Vielfalt, du machst da viel unterschiedliche Dinge und das ist schon auch natürlich das, was für dich auch ausmacht.
Ich weiß nicht, ob es mich ausmacht, aber es ist einfach ein großer Teil von mir. Du hast ja schon gesagt, mein Papa war Jazzmusiker und meine Schwester war eher im Pop-Rock-Bereich, war auch mit als Schlagzeugerin unterwegs. Und ich bin einfach mit sehr vielen verschiedenen Musikstilen aufgewachsen und auch mit sehr viel Interesse und Liebe zu verschiedenen Musikstilen. Und das ist mir bis heute geblieben. Und ich würde definitiv sagen, meine Kernkompetenz ist natürlich die Klassik. Aber das hält mich nicht davon ab, mit sehr viel Liebe in andere Genres hineinzusteigen.
Dann nochmal kurz die Schleife zurück. Dann hat die Klassik in der Familie gar nicht so die Rolle gespielt. Kam das dann erst durch die Klavierlehrerin oder wie war das auch mütterlicherseits?
Meine Mutter ist selbst nicht ausübende Musikerin. Aber sie ist eigentlich genauso Musikerin wie wir alle in der Familie. Sie weiß unglaublich viel Bescheid. Sie hat immer neben mir gesessen, als ich geübt habe. Kann sogar Noten lesen, obwohl sie es nie gelernt hat. Also kann wunderbar auch umblättern in Konzerten und weiß einfach wahnsinnig viel. Und bei meinem Papa war ja die Basis auch die klassische Musik. Und auch meine Schwester hat erstmal Klavier gespielt, bevor sie dann in den Rock- und Pop-Bereich gegangen ist. Insofern, die Klassik ist die Basis für alles eigentlich, ja.
Und du hast es ja schon noch gesagt, du bist primär Begleiterin, jetzt auch gerade beim ARD-Wettbewerb und so. War das auch eine bewusste Entscheidung? Hat sich das ergeben oder wie hat sich das entwickelt?
Ich hatte das Glück, sehr früh mit Kammermusik in Berührung zu kommen. Kann ich genau sagen, ich glaube, ich war 10 oder 11. Da habe ich schon Klaviertrio gespielt in einer festen Formation. Und meinen ersten Liederabend habe ich mit 16 bestritten. Da war noch gar nicht klar, dass das mein Kernbereich werden würde. Aber die Liebe zum Musizieren mit anderen war immer sehr viel größer als das Solistentum. Also es lag mir immer näher, ich habe das immer gespürt, auch wenn es noch gar nicht so bewusst klar war. So hat sich das, glaube ich, dann auch entwickelt mit der Zeit, dass ich gemerkt habe, da gehöre ich einfach hin.
Dann bist du eine echte Teamplayerin.
Kann ich sein, ja.
Ja.
Schadet nicht. Kannst
du sein oder?
Nein, ich glaube, ich bin in der Musik schon definitiv eine Teamplayerin.
Gibt es für dich auch Grenzen, künstlerische Grenzen, persönliche Grenzen? Weil du bist ja auch sehr viel unterwegs und dann immer zu sagen, okay, das mache ich jetzt nicht oder das Konzert spiele ich jetzt nicht. Gönnst du dir auch Pausen oder wie ist das?
Also das ist momentan sehr, sehr schwierig und anders, als es noch eben vor 3 Jahren war, weil die familiäre Situation, dadurch, dass mein Mann auch freischaffender Musiker ist, so ist, dass ich mich gerade so ein bisschen zurücknehme und tatsächlich sehr selektiv entscheide, was ich spiele. Also da ist ein finanzieller Aspekt, der früher einfach keine Rolle gespielt hat, der jetzt einfach eine Rolle spielt, weil wir einfach Kosten haben für Kinderbetreuung. So ist das einfach. Und ich kann nicht guten Gewissens aus dem Haus gehen und unter einer bestimmten Gage spielen. Das ist einfach die Realität. Und dann ist natürlich auch so, dass die Kinderbetreuung organisiert sein muss. Das wird jetzt immer leichter, weil die Kinder natürlich größer werden. Aber das sind einfach Aspekte, die ich jetzt, was früher nicht der Fall war, mit einbeziehen muss und das auch tue. Also das Gute ist, dass ich einfach sehr viel Freude an der Musik habe und mich einfach freue, wenn ich spiele. Und auswählen, was ich spiele, das sind jetzt gerade tatsächlich die Hauptaspekte, nach denen es geht.
Aber es ist schon ein bisschen dieses Spannungsfeld zwischen, ja, die Familie verlangt dich und andererseits zu sagen, okay, aber die Auftritte bringen auch das Geld.
Die bringen nicht nur das Geld, die bringen auch
die Freude natürlich.
Ja, auch die seelische Gesundheit, definitiv. Also die Familie ist sehr fordernd und sehr anstrengend. Vielleicht sage ich es einfach, wir haben eben Drillinge bekommen. Es ist nicht nur ein Kind oder 2 Kinder hintereinander, es sind einfach 3 auf einen Schlag gewesen. Das ist eine Situation, die einem sehr viel abfordert. Das ist wenig Schlaf, es ist sehr viel Aufmerksamkeit und physische Kraft auch, die man eben den Kindern widmen muss und darf. Es ist sehr viel Freude, aber man muss mit seinen Kräften haushalten und man muss einfach sehr bewusst, man muss einfach wissen, was man auch schaffen kann. Also ich muss immer im Hinterkopf haben, die Kinder könnten 2 Wochen vorher krank sein und dann sieht's mit Üben schlecht aus. Mhm. Oder dann muss ich irgendwie, wenn ich Babysitter holen und eben nachts noch üben gehen irgendwo. Also tatsächlich ist es manchmal so dramatisch. Und insofern muss ich gut abschätzen können, in welcher Verfassung bin ich gerade pianistisch, was kann ich leisten, was nicht. Und ich bin froh, ich habe sehr viel Unterstützung. Ich habe Gott sei Dank meine Familie hier in München und wir sind auch mit Babysittern sehr gut aufgestellt. Und auch mein Mann ist ein Vollblutpapa. Und insofern, es geht vieles, aber man muss sehr gut planen.
Und du hast jetzt noch angesprochen, die Sache üben darf natürlich auch nicht hinten runterfallen.
Auf keinen Fall.
Inwieweit hat sich das geändert und inwieweit ist es auch das Thema generell Üben auch Lust oder auch Last?
Es hat sich eigentlich nur insofern geändert, als ich es besser planen muss. Also das Zeitfenster, in dem ich üben kann, ist jetzt einfach begrenzt. Wenn die Kinder in der Kita sind, kann ich üben. Wenn sie zu Hause sind, können wir nicht mehr üben. Ja, das ist einfach, man muss besser organisieren, man muss besser planen. Ich schaue jetzt auch, dass ich früher die Stücke anfange, die ich üben muss, also die Konzerte viel früher vorbereite, eben immer mit dem Puffer, dass es einen Moment geben könnte, in dem ich gerade nicht üben kann. Das ist der Unterschied zu früher. Aber eigentlich ist Üben keine Last.
Ist es auch was Kreatives oder doch?
Definitiv. Vielleicht ist es auch mit der kreativste Prozess. Also sogar noch mehr als auf der Bühne.
Weil man sich das Stück erarbeitet und dann ist es ja auch so, ich meine, du spielst ja auch Stücke, die ja schon 1000 Mal auch bespielt worden sind.
Richtig, und trotzdem muss man versuchen, seinen eigenen Zugang dazu zu finden, um nicht zu kopieren. Und das ist wahnsinnig spannend. Und eben, wenn dann der musikalische Partner dazu kommt, dann wird es noch spannender und dann wird sich gerieben und, und diskutiert oder einfach nur genossen, je nachdem. Und es entsteht einfach wahnsinnig viel. Und ich finde Üben und auch Proben einen wunderbar kreativen Prozess, den ich sehr, sehr schätze.
Und die nächste Stufe von dem Zugang finden ist ja auch, dem Stück wahrscheinlich auch eine eigene Note irgendwie zu geben, oder? Oder ohne jetzt da völlig was Eigenes zu machen.
Ich glaube, das darf gar nicht im Vordergrund stehen. Im Bestfall entsteht das einfach eben durch die profunde Auseinandersetzung mit dem, was man macht. Und überträgt sich auch, dann ist es überhaupt ganz großartig. Aber ich glaube, sobald man sich als Ziel setzt, seine eigene Note auf ein Stück zu packen, hat man schon die falschen Beweggründe und kann eigentlich nur nach hinten losgehen.
Und du hast vorher, wir haben kurz nochmal über das Finanzielle auch gesprochen. Mhm. Wann war denn für dich klar, dass das Klavierspielen nicht nur ein sehr schönes Hobby ist, sondern dass du das eigentlich auch beruflich machen möchtest?
Ich konnte mir nie vorstellen, etwas anderes zu machen, als Klavier zu spielen. Wann der Punkt war, weiß ich nicht. Ich glaube, gleich am Anfang. Es war einfach immer klar, dass ich Klavier spielen würde. Und dann hat es eben auch funktioniert. Also mich interessieren wahnsinnig viele andere Bereiche, in denen ich vielleicht auch glücklich geworden wäre. Aber also mein Zuhause war das Klavierspiel und ich habe das Glück, dass ich damit Geld verdienen konnte und auch ausreichend immer. Insofern hat sich dann diese Frage gar nicht gestellt.
Und wenn es von Anfang an einfach schon da ist und es in einem ist, dann macht es die Sache ja auch leichter. Und wenn man dafür brennt.
Ja, und ich brenne von Tag 1 bis heute dafür.
Und ja, du hast seit 2015 einen Lehrauftrag in Nürnberg an der Hochschule und begleitest natürlich da junge Musikerinnen und Musiker. Ähnliches auch beim ARD-Musikwettbewerb. Das ist ja auch dann ein sehr wichtiger Teil deines musikalischen Lebens. Was gibt dir das und was ist dir daran auch so wichtig?
Die Auseinandersetzung mit der Jugend und mit dem Nachwuchs in der Musik ist unglaublich spannend. Ich muss ein bisschen korrigieren, ich habe tatsächlich meinen Lehrauftrag jetzt sehr zusammengekürzt in Nürnberg, weil vom Ministerium wohl die Weisung kam, dass die Fahrtkosten für die Lehrbeauftragten nicht mehr übernommen werden. Und dann musste ich sagen, dass es für mich einfach leider dann nicht mehr möglich ist, den Lehrauftrag weiter inne zu haben. Mit weinendem und brechendem Herzen tatsächlich. Bin noch in einer ganz kleinen Funktion an der Hochschule tätig, aber die verlangt mir nur noch ab, im Block 3-mal im Semester hinzufahren. Das fehlt mir viel. Ich habe auch das Glück, dass ich im privaten Bereich sehr viel mit jungen Sängern arbeite und viel korrepetiere. Aber natürlich in der Hochschule war das nochmal ganz besonders, wenn man sie ganz geballt hatte und einfach ganz regelmäßig die jungen Leute gesehen hat und auch sehen konnte, was die eigene Arbeit tatsächlich bewirkt. Und also ich finde es einfach sehr, sehr spannend. Da ist ja noch viele technische Fragen, die noch nicht ausgereift sind, wo noch dran gefeilt werden muss bei den jungen Leuten und sich dann trotzdem eben schon auch mit der Musik eben nicht nur als Sänger, weil ich habe ja hauptsächlich mit Sängern gearbeitet, auseinanderzusetzen, sondern auch als Mensch und den Aspekt auch unter anderem mit reinzubringen, ist schon sehr spannend. Und beim ARD-Musikwettbewerb, ja, also man trifft einfach die Crème de la Crème der Musik der Zukunft, alle geballt an einem Ort und darf mit denen zusammen musizieren, auch wenn es natürlich sehr nervaufreibend ist. Aber es verlangt einem auch eben höchstes Können ab im Dienste jemandes anderen. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Also ist natürlich auch ein bisschen der persönliche Ehrgeiz dabei. Wie gut kann ich mich vorbereiten, dass ich mich also 100% für die kurze Zeit, die man hat, in den Dienst des Bewerbers stellen kann, damit er da seine Bestleistung bringen kann. Und im Bestfall schafft man eben zusammen doch noch etwas Wunderbares. ich bin gerne mit Menschen zusammen und ich mache gerne Musik. Und das ist natürlich also eine Plattform, die mir das in ganz besonderem Maße ermöglicht.
Ja, du hast die Wettbewerbssituation angesprochen. Du hast ja selbst Wettbewerbe gespielt. Ist einen Wettbewerb zu spielen, ist es ein anderer Druck, als ein Konzert zu spielen?
Also ich kann jetzt nur davon sprechen, wenn ich Wettbewerbe begleite. Und da ist der Druck definitiv ein anderer, weil zum Beispiel beim ID natürlich das Publikum ein viel größeres ist. Es bleibt auch im Netz. Man kann es immer wieder sehen. Es geht auch nicht um einen selbst, sondern man möchte natürlich besonders gut für den Kandidaten spielen. Das macht einem natürlich auch einen größeren Druck. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, dass es dadurch, dass es eben auch nicht um mich geht, sondern um jemanden anderen, der Druck auch gleichzeitig wieder abfällt. Ich kann natürlich und werde immer versuchen, das Allerbeste zu leisten für den Kandidaten. Ich kann aber nichts anderes tun, als mich so gut wie möglich vorzubereiten, was ich natürlich mache. Und dann muss ich reingehen und sagen, so ist es. Und jetzt lass uns versuchen, einfach das Beste draus zu machen. Und sobald ich sehe, dass jemand anders nervös ist, hat das bei mir interessanterweise den Effekt, dass ich dann ruhiger werde. Ganz, ganz spannende Sachen passieren dann. Und man macht sich selber vielleicht größeren Druck. Und gleichzeitig ist das Wissen, dass es nicht meine Zukunft ist, irgendwie nimmt das den Druck dann auch wieder weg.
Und ich glaube, es ist interessant, weil ich glaube, man kennt das vielleicht aus dem Alltag auch, wenn der eine recht aufgeregt ist, dann selber dann ruhiger ist und umgekehrt. Denn die Rollen sich automatisch so ein bisschen dann aufteilen.
Richtig, richtig. Ja. Ja, so ist es dann.
Genau, ist es dann auch das, was du dann den Kandidatinnen, den Kandidaten auch vermittelst, wenn es vielleicht ein Fehler passiert, also dass die Welt nicht untergeht?
Ich glaube, darüber spricht man gar nicht. Also, was ich meinem Kandidaten sage, ist, dass sie bitte so frei wie möglich spielen sollen und salopp gesagt ihr Ding machen sollen. Denn sobald sie authentisch das spielen, was sie vermitteln wollen und was ihnen wichtig ist, ist es für mich leichter, sie darin zu unterstützen. Jemand, der eine klare Idee davon hat, was er auf der Bühne machen möchte oder wie er ein Stück interpretiert, der kann mir das viel leichter vermitteln als jemand, der sich da noch nicht so sicher ist und mit dem wir das in der kurzen Zeit, die wir vor einer Wettbewerbsrunde haben, um uns kennenzulernen und zusammen zu proben, wollen wir das noch zusammen suchen müssen. Also ich habe großartige Kollegen wirklich immer beim ARD-Wettbewerb besonders und wir sind alle einfach schon so routiniert und auch erfahren, dass wir da jemanden auch an die Hand nehmen könnten. Aber gerade beim ARD-Wettbewerb ist es eigentlich selten nötig, denn die Leute, die es durch die Vorauswahl schaffen, sind zum größten Teil wirklich Musiker, die Werke, die sie da spielen, durchdrungen haben und eine ganz klare Vorstellung haben. Das heißt, ich muss mit denen eigentlich nicht mehr über die Situation im Vorfeld draußen sprechen. Hinterher, wenn mal was passiert ist oder wenn sie nicht ganz glücklich sind mit dem, was sie gemacht haben, da kann man dann nochmal vielleicht ein Gespräch führen darüber, dass die Eigenwahrnehmung auch nicht immer die ist, die eben dann draußen übertragen wurde und dass man im Endeffekt auch nicht immer weiß, worauf Wert gelegt wird und alles nach wie vor noch möglich ist. Und wie gesagt, wir tun alles nur unser Bestes und was daraus wird, sieht man dann.
Du hast ja vorher kurz angesprochen, wenn auch, wie gesagt, ARD-Bewerb, die Sachen sind dann dauerhaft online und so weiter. Mhm. Wie ist es überhaupt der Aspekt Internet, auch Social Media, auch jetzt für dich als Musikerin, so mit der Selbstvermarktung, wie blickst du da auf das Thema?
Ich bin furchtbar schlecht darin. Ich muss das wirklich sagen, ich bin ganz schlecht auf Social Media. Ich habe auch keinen Instagram-Account als Pianistin. Ich bin auf Facebook, aber einfach, weil das so früh kam, dass es auch noch aus der Zeit ist, wo man einfach mit Freunden im Ausland in Kontakt bleiben wollte und einfach mal Fotos sehen wollte, ohne ewig lange Mails verschicken zu müssen an Verteilerlisten. Aus der Zeit kommt mein Facebook-Account. Jetzt nutze ich ihn tatsächlich hauptsächlich dafür, Konzerte zu bewerben oder mal zu informieren. Er ist tatsächlich auch eine Informationsplattform, die ich nutze, um zu sagen, ich spiele hier, ich spiele da, wer möchte oder wer ist in der Nähe, wer kommt. Aber tatsächlich tue ich mir sehr schwer mit der Vermarktung meiner selbst. Ja, mit meinem Ensemble zum Beispiel, da sehen wir natürlich schon, das ist einfach wichtig heutzutage. Es ist das primäre Werkzeug geworden, Aufmerksamkeit zu bekommen, um auch eben gebucht zu werden für Konzerte. Mit dem, was ich tue, kann ich sagen, ich kann eben zurückblicken auf viele Jahre, in denen ich viele Leute und Musiker und Institutionen kennengelernt habe und die mich. Das heißt, ich brauche tatsächlich für meine primäre Arbeit nicht Instagram und Facebook. Ich muss mich dabei niemandem mehr anbiedern. Das habe ich Gott sei Dank durch gute Leistungen in der Vergangenheit im Persönlichen schon geschafft. Und jetzt, ich muss tatsächlich überlegen, ob ich noch einsteige in den Social-Media-Wahnsinn oder nicht. Aber es fällt mir schwer. Also ich bin da niemand, der sich so wichtig nimmt, dass ich jemandem jetzt der ganzen Welt täglich irgendetwas von mir preisgeben müsste. Es gibt Menschen, die können das sehr gut und die nutzen das auch professionell und wirklich also hervorragend. In mir fällt es eher schwer.
Aber vielleicht ist es im Ensemble dann auch leichter, weil es gibt ja vielleicht im Ensemble jemanden, dem das dann leichter fällt.
Genau, ja. Also da kann man die Aufgaben besser verteilen und wenn man zu mehreren ist, hat man auch einfach mehr zu erzählen. Das ist einfach so. Und dann kann man auch sehr konkret. Ich mache eben auch so verschiedene Dinge, dass ich manchmal auch nicht sicher bin, ob das die Leute dann nicht verwirrt. Weil man wird ja gerne doch in eine Schublade gesteckt und natürlich ist meine Hauptarbeit inzwischen die mit Sängern, aber eben ich habe auch andere Ensembles, die gar nichts mit Gesang zu tun haben und viel mit Instrumentalisten, mache aber eben auch Korrepetitionen. Aber wie bewirbt man Korrepetition? Also die meisten Menschen wissen gar nicht, was das ist oder welche Art Arbeit man da tatsächlich leistet. Und ja, also dann einen roten Faden zu finden, wäre für mich schwer und ich glaube, es ist mir nicht wichtig genug, als dass ich da gerne Zeit hinein investieren würde. Aber vielleicht ist es auch falsch. Vielleicht muss ich mich auch ein bisschen besser damit auseinandersetzen. Vielleicht, wenn die Kinder wieder ein bisschen größer sind.
Naja, und ich glaube, beim Thema Korrepetition ist es ja vielleicht auch eher dieser Bereich, dass ja Facebook oder auch Instagram, dass es ja auch eine Plattform sein kann, wo man sich einfach sucht und findet. Wo jemand schreibt, kennt ihr wen oder ich brauche jemanden und dass man sich da auch vernetzt.
So ist es. Und wie gesagt, ich habe meinen Facebook-Account, man kann mich da finden. Und ansonsten ist sehr viel Mundpropaganda und eben die Erfahrung und die Leistungen der letzten Jahre wieder für einen sprechen.
Du hast auch noch andere Ensembles? Wie viele, sag ich mal, oder?
Ach, das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil die kommen immer sporadisch zusammen und trennen sich dann wieder. Also trennen sich insofern, als dass man einfach mit verschiedenen Dingen beschäftigt ist und gerade gar keine Zeit hat, zusammen wieder zu spielen. Vielleicht ist aus Ensembles ein bisschen das falsche Wort. Das sind vielleicht einfach Musikerpools, die sich dann immer wieder zusammenschließen und in verschiedenen Formationen zusammen auftreten. Vielleicht kann man es so nennen. Ich bin gerade aber dabei, zum Beispiel ein neues Ensemble zu gründen mit einer langjährigen Freundin von mir, die Sopranistin ist und in Zürich lebt und dort viel auch an der Oper singt, mit der Idee eines Salons, so wie sie früher stattgefunden haben. Einfach auch, weil wir gemerkt haben, es gibt so viel gute Musik, die heutige, also viele junge Musiker tatsächlich auch gar nicht mehr kennen. Chansons, die ganzen Uferschlager, die es früher gab, aber auch Operette und Opern, die wir so sehr lieben und die so ein großer Schatz sind und die ein bisschen, wo wir ein bisschen Sorge haben, dass sie vielleicht verloren gehen. Und das wäre sehr, sehr schade. Und wir haben das Bedürfnis gehabt, da ein Ensemble zu gründen, einen Salon, in dem wir auch eben immer mal wieder verschiedene Musiker einladen, die dann dran teilnehmen. Und das kann dann zu einem bestimmten Thema sein, ein Salon, oder sich eben einer bestimmten Musikgattung widmen, aber eben mit einer ungezwungenen, ja, einer Freiheit, aber unter Wahrung doch der Formalitäten, die man so im Konzertbetrieb auch liebt. Ja.
Und Salon ist dann eine Begrifflichkeit oder habt ihr auch einen festen Auftrittsort, dann, wo diese Konzerte stattfinden?
Genau, das ist das Konzept. Mhm. Die können dann eigentlich überall stattfinden, vom Konzertsaal bis zum Wohnzimmer. Also es ist eine Freiheit, die man da hat. Und man das Repertoire haben wir einfach seit vielen Jahren. Wir haben auch beide eben gemeinsam schon so viel miteinander musiziert, dass wir da wirklich auf einen großen Koffer an musikalischen Preziosen zurückgreifen können, die wir einfach nur aufpolieren und dann zu Gehör bringen können. Und es bleibt eben spannend, weil wir immer wieder neue Musiker dazu holen können, bei denen wir festgestellt haben, die passen gut. Die lieben diese Musik genauso wie wir und sind eben auch für ein etwas lockereres Konzert und eben ein Salon dann eben zu haben.
Wo ja auch die Bestuhlung dann entsprechend auch sein wird, also fürs Publikum, dass man nicht in Reihen sitzt, sondern an Bistrotischen und so.
Zum Beispiel, ja. Genau. Also es ist einfach, gibt viel Freiheit, die man da ausnutzen kann.
Ja, Susanna, abschließend folgende Frage. Welches Klavierstück muss unbedingt noch komponiert werden? Oder komponierst du vielleicht selbst?
Nein, auf keinen Fall. Also da bin ich überhaupt nicht kreativ. Ich weiß, dass ich als Kind wohl mal, ich habe sehr viel mit Radio gespielt und habe selber immer irgendwas aufgenommen, etwas erzählt oder irgendwas gesungen. Und da habe ich vor kurzem eine Kassette gefunden, wo ich etwas dann, ich dachte, ich hätte das komponiert, um dann Jahre später festzustellen, das gab's schon. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber es war jedenfalls, ich hatte es wohl irgendwo gehört. Es wuchs nicht auf meinem Mist. Insofern von der Komposition, da braucht man mich nicht. Welches Stück muss noch komponiert werden? Das ist eine gute Frage, Sebastian.
Ohne KI, auch das gibt es mittlerweile.
Ich weiß.
Wird wahrscheinlich noch mehr werden.
Ich weiß. Ich will auch gar nicht ausschließen, dass KI vielleicht ganz, ganz großartig komponieren wird. Ich glaube nur, dass ich das nicht hören möchte, von KI gespielt. Also ich glaube, ich werde immer den Menschen als Musiker vorziehen. Deswegen ist es schwer zu sagen. Also mein Vorstellungsvermögen reicht da, glaube ich, gar nicht aus, um zu wissen, was die KI sich da ausdenken wird an Kompositionen oder was möglich ist.
Ja. Ich glaube, auch da ist es ja so im Moment, wie auch in vielen Bereichen, auch im Bürobereich, wo mit KI gearbeitet wird, dass einfach ja nicht nur, dass man das auch immer nochmal kuratiert. Also dass man nicht man kann die KI irgendwas erstellen lassen, sei es ein Musikstück oder auch einen kurzen Pressetext, wie auch immer, aber schickt es nicht einfach in die Weltgeschichte hinaus, sondern es muss dann schon noch jemand geben, der nochmal draufschaut und gegebenenfalls dann damit, ja.
Das hofft man in allen Bereichen, also nicht nur in der Musik, sondern auch, man hat das Gefühl, es passiert nicht so viel mehr, dass jemand, der sich auskennt, über ein paar Sachen drüber schaut, die so an die Öffentlichkeit kommen.
Du meinst generell? Nicht nur auf KI bezogen, oder?
Nicht nur auf KI bezogen, ich glaube, auf die ganze globale Lage. Aber das ist ein weites Feld.
Ich glaube, das wollen wir oft eine Ressourcenfrage, eine Geldfrage, eine auch Personalfrage. Ja, auch Dinge auch nochmal zurück zu Social Media, wo ja immer die Sachen müssen dann schnell raus und müssen veröffentlicht werden und da bleibt dann sicher.
Ja, vieles ein bisschen liegen.
Vieles liegen und auf der Strecke, ja.
Ja, aber ich würde mir wünschen, dass wir uns alle wieder ein bisschen mehr der Qualität zuwenden, statt der Schnelllebigkeit und den Schnellschüssen.
Ich frage mich ja auch, ob sie das irgendwann auch mal totläuft tatsächlich. Artikel teilen und liken und braucht Klicks und...
Ja, und es kratzt eben an der Oberfläche und nicht mehr so sehr in der Tiefe. Und ich glaube fest daran, dass die Menschen sich wieder dem Tiefgründigen zuwenden werden. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann mal werden wir gegen diese Wand fahren, in der wir merken, also nur Oberfläche ist nicht genug. Wir brauchen alle ein bisschen mehr Tiefe.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Susanna, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, ich danke dir.
Ich verlinke natürlich noch
alles,
was wichtig ist, in den Shownotes. Und ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Danke. Das war veröffentlicht. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn und hinterlasst gerne eine Bewertung. Ein großer Dank an Gerhard Kusche für die Musik und an Christoph Brasser für das Sounddesign und die Produktion. Ich bin Sebastian Flecker und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.